Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Auf die bestialischen Morde der Hamas in Israel vor einem Jahr folgt immer mehr Leid. Der Gazastreifen ist ein Trümmerfeld. Die Menschen haben kein Zuhause mehr. Nun sind auch im Libanon mehr als 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Syrische Flüchtlinge und Libanesen gehen aus Angst vor dem Krieg sogar ins Kriegsland Syrien. Israels Militär bombardiert mit Macht in Gaza, im Libanon, in Syrien und im Westjordanland. Aber eine politische Strategie ist nicht zu erkennen. Umgekehrt wird Israel angegriffen. Vom Iran, von der Hisbollah aus dem Südlibanon. Eskalationsspirale Nahost, steht die Region vor einem noch größeren Krieg? Darüber diskutieren wir heute live im Wortwechsel mit diesen Gästen. Kai Ambos, dem Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht von der Universität Göttingen. Nazim Musharbash, Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft aus der jordanischen Hauptstadt Amman zugeschaltet. Und Michael Rimmel, der Leiter des Israel-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist aus Jerusalem dabei. Danke, dass Sie sich heute für uns die Zeit nehmen. Wir sind inzwischen auf jeden Fall mit Herrn Ambos verbunden. Die Leitungen zu den beiden anderen Gesprächspartnern sind noch nicht ganz stabil. Deswegen, Herr Ambos, an Sie die Frage: Die Menschen im Nahen Ost leben seit Jahrzehnten in der Krise, im Kampf, im Krieg, jedenfalls nicht im Frieden. Hat sich das in der letzten Woche, vor allen Dingen nach dem Angriff des Iran auf Israel, noch einmal verschärft?
Naja, ich glaube, seit dem 7. Oktober vor einem Jahr hat sich die Lage natürlich extrem verschärft. Einerseits durch den Gazakrieg und jetzt durch die Eskalation bezüglich Libanon, Hisbollah und natürlich auch mit dem Iran. Insofern haben wir ja jetzt wirklich eine Mehrfrontensituation und die humanitäre Situation in Gaza ist ja katastrophal. Das ist jetzt ein bisschen aus der Medienlandschaft gegangen mit der Libanon-Situation und vor allem der Bodenoffensive Israels. Dort haben wir extreme Fluchtbewegungen. Also insgesamt ist die Situation aus humanitärer Sicht, natürlich haben wir immer noch die israelischen Geiseln, die immer noch nicht freigelassen wurden, wenn sie überhaupt noch leben. Die Situation im Norden Israels ist hochdramatisch. Also insgesamt ist die Situation natürlich extrem verschlimmert, verglichen mit der Zeit vor dem 7. Oktober, wobei die und übrigens auch die Situation im besetzten Gebiet, also in der Westbank, im Westjordanland, haben wir ja auch einerseits ganz starke Siedlergewalt und andererseits haben wir da natürlich auch Anschläge von Hamas-Mitgliedern. Also insgesamt ist es eine extreme Eskalation.
Die Menschen haben Angst, die Menschen sind im Zorn. Wir sind nun auch verbunden mit Michael Rimmel in Jerusalem. Herr Rimmel, wie sieht es in Israel selber aus? Der Iron Dome hat bislang gehalten. Die Raketen konnten abgewehrt werden, zum größten Teil auch mit Hilfe der Verbündeten. Trotzdem, war so etwas wie Panik und größere Angst diese Woche zu spüren?
Die Gesellschaft ist leider kriegserprobt, was das angeht. Auch der iranische Angriff am 14. April mit mehr als 300 Drohnenraketen haben die israelische Gesellschaft nicht unvorbereitet betroffen. Und auch in diesem Fall ist man getroffen, aber man ist angespannt. Vor allem, man geht davon aus, dass es eine israelische Reaktion jetzt geben wird und dann könnte es weitergehen. Und da spürt man eine Anspannung, aber nicht eine Sorge oder eine große Angst, das würde ich noch nicht sehen.
Nun sind im Gazastreifen sehr viele Menschen nicht mehr in ihrem Zuhause, weil alles zerstört ist. Und auch im Libanon nun mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht. Wie kommt das in Israel wiederum an? Im Norden selbst sind ja Zehntausende geflohen und zum Teil in Hotels und woanders untergebracht, weil sie wegen des Beschusses der Hisbollah nicht zu Hause bleiben können.
Ja, die Israelis sind ja seit einem Jahr im Krieg, seit dem 7. Oktober mit dem Überfall der Hamas auf dem Süd Israels und dann seit dem 8. Oktober mit dem Raketenbeschuss von Hisbollah auf den Norden Israels. Und es gibt eine größere Mehrheit in der israelischen Bevölkerung, auch wenn man im linken Lager schaut, die meinen, man müsste jetzt Hisbollah im Norden besiegen, hinter dem Litani-Fluss bringen, um damit die Leute wieder, die Bewohner des Nordens Israel wieder zurückkehren in ihre Häuser. Und da ist eine Einigkeit, was das angeht. In welche Stärke, in welche Kräfte, wie das geht, da ist, na klar, sieht man Unterschiede in den verschiedenen Lagern. Aber die Bedeutung, dass man da zurückkehren musste in ihren Häusern, ist ja überall gleich.
Mhm. Was wünschen sich die Menschen und wie sehr stehen sie in Israel zumindest hinter dem, was die israelische Regierung tut?
Also wir sehen jedenfalls eine größere Mehrheit inzwischen hinter der israelischen Regierung. Es war ja nicht so am 7. Oktober mit dem auch, wie wir alle wissen, auch eine Schwäche der israelischen Militär, nachrichtendienstliche Kräften und auch der israelischen Regierung. Inzwischen sitzt die israelische Regierung stärker im Sattel. Zuletzt ist eine neue Partei dazugekommen von Gedeon Saar mit der Partei Neue Hoffnung. Und man ist schon der Meinung, dass das jetzt so weitergeführt werden muss, dass auch die Bevölkerung steht hinter dieser Regierung mehr, als es vorher war. Aber wie gesagt, es gibt Unterschiede. Viele schauen auch auf die humanitäre Krise, auch im Gazastreifen, auch das, was im Libanon passiert, auch besorgt auf den Iran und was daraus folgen müsste und könnte. Aber der 7. Oktober an sich sitzt so tief als Wunde in der israelischen Seele, dass die Wiederherstellung der Abschreckung, auch die Wiederherstellung der Sicherheit der Juden in Israel, alles überwiegt im Moment.
Wir sind nun mit Nazim Mushabash verbunden, dem Präsidenten der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. Er ist häufig auch im Nahen Osten unterwegs, Herr Mushabash. So viele hunderttausende Menschen auf der Flucht deplatziert und die Angriffe der Israelis an vielen verschiedenen Punkten, nun auch in der Westbank. Wie reagieren die Menschen darauf, mit wie viel Angst, mit wie viel Panik und auch Wut?
Ich befinde mich zurzeit in Amman, in Jordanien, und ich muss sagen, wenn man in die Stadt geht, hat man das Gefühl, es sei alles normal, ist aber nicht so. Die Menschen sind betroffen, sind wirklich verstört und machen sich Gedanken über alles, was da passiert. Wie Sie wissen, ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Jordanien palästinensische Flüchtlinge. Das heißt, sie kennen ja diese Erfahrung und fühlen natürlich mit den betroffenen Menschen und sind natürlich ihnen auch demgegenüber auch so sehr loyal. Sie wissen, dass in Jordanien sehr viele Flüchtlinge aus Syrien gekommen sind, damals aus dem Libanon und aus Palästina. Und jetzt flüchten viele im Libanon hin und her, genauso wie in Gaza. Die sind nicht sicher, die sollen ihre Häuser 60 Kilometer sogar weit verlassen. Es heißt bei der israelischen Seite, die Menschen sind evakuiert. Hier werden sie im Grunde getrieben und vertrieben. Von da aus ist die Stimmung hier wirklich katastrophal und das seit einem Jahr.
Nun steht im Raum, dass Israel reagiert auf den Raketenangriff des Irans in dieser Woche. Und der Iran wiederum droht, je nachdem wie Israel zurückschlägt, wird auch Teheran wieder antworten. Wie leben die Menschen mit dieser nun eskalierenden Bedrohung in der Region, dass der Krieg sich noch weiter ausbreiten könnte, der ja ohnehin das Leben schon umfassend bestimmt?
Ja, hier diskutiert man natürlich auch alles hin und her. Und natürlich greift der Iran jetzt Israel an, das müssen wir nur einmal feststellen. Provoziert hat Netanyahu das ja auch bis zum Letzten. Das war eine Schmach für die iranische Regierung, dass eben sein Gast Haniya mittendrin in seiner Hauptstadt im Grunde gezielt getötet wurde. Das wusste Netanyahu und die israelische Regierung, dass das nicht ohne Auswirkung bleiben würde. Und dennoch hat er das riskiert und die Warnung der Weltöffentlichkeit oder der amerikanischen Administration vernachlässigt. Die Menschen hier diskutieren das und wissen ganz genau, vor allem, weil die Raketen, die von Iran zum Beispiel Richtung Israel gehen, werden über Jordanien abgeschossen. Das hat der Außenminister unmissverständlich erklärt, dass die Lufthoheit Jordaniens für Israel, aber auch für den Iran nicht zur Verfügung stünde. Die Raketen, möglicherweise die von Israel nach in den Iran geschossen werden, werden kaum über Jordanien abgeschossen, weil die Entfernung zu kurz ist. Das heißt, man kann sie nicht abfangen. Die Menschen machen sich natürlich Gedanken und Sorgen, weil diese Raketen, wenn sie abgeschossen werden, natürlich auf jordanischem Gebiet fallen und da sind Menschen, die hier auch leben. Das heißt, wir sind mittendrin in dem Zustand der ja, Unsicherheit.
Mhm. Michael Rimmel in Jerusalem. Nun wird diskutiert, wann Israel den angekündigten Gegenschlag ausführen wird. Noch ist ja das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah. Wie sieht es aus? Was wird diskutiert in Israel, wann das möglicherweise nun kommt?
Man weiß es nicht genau. Auch die israelische Regierung hat jetzt nicht mitgeteilt, wann sie reagieren wird. Sie hat aber gesagt, dass sie relativ bald unmittelbar reagieren wird. Jetzt ist heute geht das jüdische Neujahr aus und fängt genau das der Freitag des Schabbat auch an. Und man vermutet, unmittelbar danach könnte eine israelische Reaktion dann kommen. Hängt aber vieles davon ab, auch wie die Amerikaner sich daran beteiligen würden, dass sie den Israelis, wo die Israelis unterstützt werden oder wo nicht, wo die Grenzen auch vielleicht da auch angezeigt werden. Und davon wird auch die Art der Reaktion auch abhängen.
Mhm. Kai Ambos, wie sehen Sie das mit dem Blick des internationalen Strafrechtlers und auch Völkerrechtlers? Was kann Israel jetzt in Abstimmung mit der USA machen, was möglicherweise dann den Iran nicht wieder dazu zwingt, einen Gegenschlag auszuführen?
Ja gut, die Frage Israel, Iran ist eine Frage in diesem ganzen Konflikt, aber wir haben ja mehrere Situationen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Zeit haben, auf die alle einzugehen, wo das Völkerrecht auch verschiedene Antworten drauf hat. Aber zwischen Israel und Iran hat man lange diskutiert, ob wir überhaupt schon in einem internationalen Konflikt sind. Also mit der schon erwähnten Tötung von Hania war ja die Frage, ob das, weil das ja im Iran passiert ist, schon die Schwelle zum bewaffneten Konflikt überschreitet, die Schwelle, die sogenannte Recht des bewaffneten Konflikts setzt. Man kann sagen, dass mit den Raketen, den Drohnen vom April und jetzt natürlich mit dem Angriff des Iran auf jeden Fall eine Art von bewaffneter Auseinandersetzung stattfindet, die zwar jetzt nicht im Sinne von Bodentruppen, aber im Sinne einer Luftauseinandersetzung schon als internationaler Konflikt qualifiziert werden kann. Und dann haben wir eben die Regeln, die zum Beispiel verbieten, dass man zivile Ziele angreift. Aber man kann natürlich militärische Ziele angreifen. Und dann ist immer die Diskussion sehr kasuistisch, was ist genau ein militärisches Ziel in einem bestimmten Moment. Aber wir diskutieren ja sehr der Militärlogik. Also deswegen bin ich sehr froh, dass Sie das heute auch machen und vielleicht etwas breiter man diskutiert, weil das Völkerrecht ja einen Rahmen bietet, auch durch den Internationalen Gerichtshof, wie man überhaupt aus dem Konflikt herauskommt. Und wir müssen ja überlegen, wie wir die Eskalationsspirale irgendwie bremsen können. Weil es ja letztendlich in niemandem Interesse ist. Herr Rimmel hat eben gesprochen von der Wiederherstellung der Sicherheit Israels. Also hat Israel überhaupt eine Situation von Sicherheit gehabt? Kann Israel überhaupt eine Situation von Sicherheit haben, wenn das Grundproblem dieses Konflikts, nämlich die Palästina-Frage, nicht gelöst ist? Und vielleicht müsste man darüber dann auch etwas mehr sprechen und auch über die völkerrechtliche Seite. Und da ist ja das Völkerrecht doch relativ klar.
Und die Frage der Wiederherstellung der Sicherheit in Israel hängt ja auch damit zusammen, dass die Gegner die vollständige Vernichtung des Staates Israel sich auf die Fahnen geschrieben haben. Das heißt, mit dieser Bedrohung kann man sich natürlich nicht zurücklehnen und sagen, wir lassen alles die Diplomatie machen. Andererseits, ist dieser Konflikt überhaupt militärisch zu lösen?
Ist das jetzt an mich gerichtet, die Frage?
In die Runde an Sie auch, Herr Ambos, natürlich, aber natürlich auch an die beiden anderen.
Ja, okay.
Würde ich gerne den beiden anderen, ich bin kein Militärexperte, da würde ich gerne den beiden anderen, wobei ich Herrn Musharraf Bashab ja kenne, der ist auch kein Militärexperte. Ich weiß nicht, ob Herr Rimmel sich als Militärexperte sieht.
Ja. Ich habe einmal mit einem Militärexperten gesprochen und das tue ich nicht wieder, zur Frage der Vernichtung. Israel behauptet immer wieder, dass es vernichtet werden würde von den benachbarten Ländern. Ich erinnere, dass gerade jetzt vor 10 Tagen der Außenminister von Jordanien in der UNO-Vollversammlung genau das wiederholt hatte, was schon ein Angebot an Israel war. Der hat gerade jetzt vor wenigen Tagen Folgendes gesagt: 57 islamische und arabische Staaten einschließlich Hamas, würden sofort den Staat Israel anerkennen und seine Sicherheit garantieren, wenn Israel sich zurückzieht aus den besetzten Gebieten, wie es einmal verabredet war. Punkt. Und da liegt das Problem. Das Problem liegt nicht im 7. Oktober, so schlimm das war. Das Problem liegt in der Besatzung. Und wenn diese Besatzung beendet ist, dann ist es vorbei. Solange es aber eine Besatzung gibt, solange es eine jüdische Vorherrschaft über die palästinensische und das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser mit Füßen getreten wird, wird es immer einen Widerstand, wird es immer wieder Gewalt und gegen Gewalt
geben. Herr Mushabash, die Hamas hat vor einem Jahr am 7. Oktober eine andere Sprache gesprochen mit den bestialischen Morden im Überfall auf Israel. Als Israel militärisch eine Schwäche gezeigt hat und ähnliche Pläne sollen ja auch bei der Hisbollah vorgelegen haben, weshalb es zur Tötung des Chefs Nasrallah gekommen ist. Also
das ist
so
richtig.
Ja.
Bloß die Aussage des Außenministers, wo er dann sagt, im Namen dieser Staaten verkünde ich dies und jenes, muss man den Herrn Safadi im Grunde auch ernst nehmen. Und wenn er sagt, auch die anderen sind damit einverstanden, dann muss man das auch akzeptieren. Im Übrigen hat es auch Geheimgespräche gegeben, die sind durchgesickert. Sowohl die Hisbollah als Israel wollten eigentlich einen Waffenstillstand haben. Sowohl Hisbollah als die Houthis haben auch unmissverständlich gesagt, sie würden Israel nicht mehr attackieren, wenn es in Gaza keine Fortsetzung des Krieges gäbe.
Das klingt so, Michael Rimmel, als sei nur Israel das Problem.
Und das ist genau nicht der Fall. Ich bin auch kein Militärexperte, aber man hat am 7. Oktober gesehen, dass Israel nicht nur in Frieden leben kann. Israel ist aus dem Gazastreifen rausgegangen vor vielen Jahren, ist auch aus dem Südlibanon rausgegangen. Es gab ja eine UN-Resolution dazu. Und vor den Israelis ist das Gefühl, all diese Sicherheitsversprechungen wurden auch nicht eingehalten. Und der bloße Waffenruhe oder dass Hezbollah oder die Houthis oder andere sagen würden, sie würden jetzt die Waffen niederlegen, erst einmal, aber in einem Jahr oder in ein paar Monaten wieder beginnen und die Vernichtung Israel weiter vorantreiben, ist eine unakzeptable nicht nur für die Regierung in Israel, sondern auch in der Opposition in weiten Teilen der israelischen Gesellschaft ist diese Ansicht, der 7. Oktober darf nicht wiederholt werden. Und dafür gibt es im Moment kein Versprechen, der existiert. Und wir sind leider weiter weg davon gerückt, dass Israel eine friedliche Lösung herbeiführen kann, solange diese Versprechen, diese ganz klare Terroranfall und bestialische Vorgang, der am 7. Oktober stattgefunden hat, sich nicht wiederholen wird. Und wenn Israel sich aus irgendwelchen Gebieten jetzt zurückziehen würde, gibt es keine Sicherheit, dass das nicht der Fall sein wird.
Wenn die Wiederherstellung der Sicherheit, die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, sowohl für Israelis als auch für Palästinenser, für alle Menschen in der Region, das Ziel ist, dann muss das garantiert werden. Wer kann das garantieren, Herr Ambos? Ist das eine Sache, die von internationalen Stellen, von der UNO, von Nachbarstaaten sozusagen mit überwacht werden muss und abgesichert werden muss?
Ja, das wäre eigentlich der Idealzustand. Und ich möchte mal daran erinnern, wir haben ja zwei ganz grundlegende Entscheidungen des Internationalen Gerichts. Wir hatten kürzlich ein Gutachten des Gerichtshofs, was die Generalversammlung in Auftrag gegeben hat, die Generalversammlung zur Frage der Politik und Praktiken Israels in den besetzten Gebieten. Das ist am 19.07.2024 verkündet worden. Wir hatten vor einigen Tagen dazu eine Generalversammlungsresolution. Und wir hatten 2004 schon, also vor über 20 Jahren, die berühmte Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs zu dem sogenannten israelischen der Grenzbefestigung, in Englisch Wall, also Mauer, die sogenannte Mauerentscheidung. Der Kern dieser Entscheidung, und das wurde in der jüngsten Gutachten, ein umfassendes Gutachten, ich muss vielleicht nochmal erklären für Ihre Zuhörer, der Internationale Gerichtshof ist ja das Weltgericht. Der sitzt in Den Haag. Das ist ein Gericht, wo die Richter gewählt werden von der UN-Generalversammlung zusammen mit dem UN-Sicherheitsrat, was durchaus auch zahlreiche westliche Richter hat, zum Beispiel einen deutschen Richter, Herrn Nolte, eine amerikanische Richterin, eine australische Richterin, ein Brasilianer, Mexikaner und so weiter. Was also die Welt repräsentiert, also was man nicht jetzt sagen kann, das sei jetzt ein anti-israelisches Gericht oder ein nur pro-palästinensisches Gericht. Und in diesem Gutachten hat der Internationale Gerichtshof einige Dinge, die eigentlich für Völkerrechtler seit Jahren klar sind, nochmal bestätigt und ist sogar darüber hinausgegangen. Zum Beispiel ist es ganz klar, dass die Siedlungspolitik Israels als Besatzungsmacht im Westjordanland gegen Völkerrecht verstößt. Und das ist jetzt wirklich keine Neuigkeit. Das hat vor 20 Jahren schon der Internationale Gerichtshof gesagt und hat damals schon Israel aufgefordert, die Siedlungspolitik zu stoppen, auch Teile dieser Mauer zurückzubauen. Und da ist eben nichts passiert. Und jetzt, 20 Jahre später, stellt der Gerichtshof fest, die Sache ist ja schlimmer geworden. Wir haben heute die Hälfte des Territoriums der Westbank von Siedlern besetzt, über 600.000. Das sind jetzt Zahlen aus dem Urteil des Gerichtshofs, der natürlich UN-Zahlen benutzt. Und sagt das Gleiche wieder. Also die Siedlungspolitik ist illegal. Das ist auch völlig unumstritten. Das sagt ja auch die Bundesregierung. Es passiert aber eben nichts. Die Siedlungspolitik geht weiter und gerade unter dieser Regierung. Andererseits wird gesagt vom Internationalen Gerichtshof, dass die Diskriminierung der Palästinenser in der Westbank unerträglich ist, also auch völkerrechtliche Verstöße darstellt. Ich kann das jetzt hier nicht im Detail alles ausführen, dann würde es auch zu technisch werden, aber im Kern sagt der Gerichtshof, dass diese Besatzung, die seit 1967 besteht, wir reden jetzt von der Situation seit 1967, also wir akzeptieren auch der Gerichtshof natürlich den Staat Israel, aber eben in den Grenzen von 1967, die ja ihn größer machen als die Grenzen der sogenannten Balfour Declaration und der UN-Teilungsresolution von 1948. Aber diese Situation, die wir haben, diese Besatzung ist rechtswidrig, ist völkerrechtswidrig. Das hat der Gerichtshof ganz klar gesagt und hat die Israel aufgefordert, as rapidly as possible, also so schnell als möglich, diese Besatzung aufzugeben. Und das hat die Generalversammlung mit 124 Stimmen dafür und 14 dagegen und 43 Enthaltungen, darunter Deutschland, wir können gern darüber sprechen, auch bestätigt. Und insofern ist die völkerrechtliche Lage relativ klar. Also wenn man jetzt den Kern dieses Konflikts ansieht. Und man muss eben leider sagen, dass das ist meine feste Überzeugung. Ich war ja auch lange in Israel, habe sehr viele israelische Kollegen, auch aus dem Völkerrecht, mit denen wir das diskutieren, dass militärisch alleine keine Sicherheit für Israel erreicht werden kann. Sie können keine Sicherheit erreichen ohne die Grundfrage dieses Gebiets, die ja nicht neu ist, die seit 1948, seit der UN-Teilungsresolution besteht, zu lösen. Und das bedeutet, es muss irgendeine Lösung für die Palästinenser zur Verwirklichung der Selbstbestimmung der Palästinenser geben.
Die Situation, Herr Ambos, wird immer verfahrener. Was hält die israelische Regierung und nicht nur die von Netanjahu, auch die vorigen, was hat sie abgehalten davon, einen Schritt weiter zu gehen, den Siedlungsbau im Westjordanland zu stoppen und möglicherweise eine Zwei-Staaten-Lösung vorzubereiten, die ja klarere Verhältnisse schaffen würden. Jetzt haben wir eine Situation, die irgendwann selbst die stärkste Militärmacht nicht mehr kontrollieren kann. Denn man muss sich ja fragen, wenn weitere Angriffe aus dem Iran kommen, jeden zweiten Tag oder jede Woche werden mehrere hundert Raketen nicht abgeschossen werden können. Dazu reicht das Material doch irgendwann schon gar nicht mehr.
Ja, ja. Darf ich?
Ja, wer bitte? Herr Rimmel?
Ja.
Oder wer ist jetzt gerade dran, bitte? Sie müssen Sie ja, mir jetzt helfen.
Ob ich dürfte, da sage ich mal ein paar Sachen dazu.
Herr Mushabas.
Alles ist richtig. Also ich sage es mal ganz einfach. Der Schlüssel zum Frieden ist die Beendigung der Besatzung für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Und es ist besser für die Israelis. Denn eine dauerhafte Besatzung kann eine zivile Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft auch in Israel auf Dauer nicht aushalten. Das ist ein Zustand von Unterdrückung. Das geht nicht. Das andere ist, wie kommt es, dass eben die Zwei-Staaten-Lösung die nach den Oslo-Abkommen im Grunde verabredet gewesen war, nicht umgesetzt wurde. Einmal die Vernachlässigung der Weltöffentlichkeit. Zweitens, Netanyahu hat von Anfang an gesagt, das sei keine Lösung für ihn persönlich. Und jetzt, 2018, ist das Nationalstaatsgesetz in Israel durchgekommen, in dem eben gesagt wird, in Artikel 1 und 2, dass das gesamte Gebiet Eretz Israel der jüdischen Bevölkerung gehöre. Also ganz das ganze Palästina, nicht nur einen Teil davon. Und jetzt haben wir eine rechtsgerichtete Regierung, da wollen wir nicht drüber sprechen. Und die sind auch zum Teil religiös bestimmt und sagen, das sei das Land, was wieder Gott ihnen gegeben habe. Also haben die Palästinenser nichts zu suchen. All diese Elemente tragen dazu bei, dass eben die Situation nicht besser wird. Deshalb ist meine Forderung die, man solle so viel Druck ausüben auf beide Seiten, dass sie zur Besinnung kommen und die UNO-Beschlüsse und die Verabredungen implementieren, umsetzen, dann hätten wir Frieden. Und wer garantiert diesen Frieden? Netanyahu möchte mit einigen Staaten, wenigen Staaten, diktatorischen Staaten Frieden abschließen mit dem abrahamischen Abkommen. Das reicht nicht. Wenn alle Staaten der islamischen und der arabischen Welt dabei sind und die UNO und die EU und Deutschland mitmachen, dann ist eine Garantie für Israel dauerhaft. Und das ist klar, die Autonomiebehörde wird nicht bewaffnet sein. Das ist schon geklärtes Ziel der Verabredung gewesen. Also es sind so viele Möglichkeiten, dass wir zu einem Frieden kommen. Sie hörten, aber die Verweigerung kommt von Israel aus.
Sie hörten gerade Nazim Musharrach, er ist Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und er diskutierte hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Michael Rimmel, dem Leiter des Israel-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem und mit Kai Ambos, Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität in Göttingen. Wir bitten übrigens, unsere etwas schlechten Telefon- und Verbindungen, die wir haben, zu entschuldigen. Aber wir versuchen es trotzdem wacker weiter. Kai Ambos, Herr Musharrach hat gerade auch die Abraham-Abkommen angesprochen. Es war ja durchaus vor einem Jahr schon ein gewisses Hoffnungszeichen, dass es auch zu einem Friedensschluss zwischen Saudi-Arabien und Israel hätte kommen können. Da kam der Angriff der Hamas, der mutmaßlich auch genau dagegen gerichtet war. Welche Chancen hätten denn die Kräfte, die einen Frieden mit Israel oder eine Befriedung der Region tatsächlich wollen, auch aus wirtschaftlichen Gründen übrigens?
Na ja, gut, also ich glaube, man muss den Prozess viel länger betrachten. Wir schauen viel zu kurzfristig auf die letzte Zeit, seit 7. Oktober oder auch vor 7. Oktober. Der Prozess ist ja viel, viel länger. Also wir hatten natürlich im Rahmen des Oslo-Abkommens unter Rabin eine gewisse Hoffnung, auch gerade die israelische Friedensbewegung. Und Netanyahu, muss man klar sagen, war immer gegen Oslo. Und Netanyahu ist letztendlich auch gegen einen palästinensischen Staat. Und die Knesset hat das ja kürzlich auch nochmal beschlossen. Man muss einfach auch sehen, das wird in der deutschen Öffentlichkeit viel zu wenig gesehen, dass diese Bewegung, sowohl die Hamas wie auch Hezbollah, Konsequenzen sind israelischer Politik. Leider Gottes, also wir hatten, erinnern sich an Libanon, 1982 hatten wir den großen Libanon-Krieg. Damals ist die Hezbollah gegründet worden, als rein militärische Bewegung. Dann ist es eine politische Bewegung geworden. Heute ist es eine politische Bewegung mit militärischen Arm. Und das geht immer so weiter, verstehen Sie? Das ist ein Teufelskreis. Wir werden niemals, wenn Sie können diese ganzen Führungsfiguren natürlich töten, von der Hamas, von Hezbollah, aber da werden Leute nachwachsen. Durch diese Gewaltspirale, die wir erleben, das ist ja eine Binsenweisheit, eine Banalität, schaffen wir immer neue Terroristen. Die Menschen, die das erleben, werden sich radikalisieren, sie werden dann auch zur Gewalt greifen. Und deswegen,
Das ist die Hydra-Theorie, dass man der Hydra einen Kopf abschlägt und 20 wachsen nach. Allerdings hat Israel natürlich durch diese Schläge Zeit gewonnen. Und ein Hintergedanke könnte ja auch sein, der israelischen Politik jetzt das Momentum der militärischen Stärke zu nutzen, um eine neue Ordnung im Nahen Osten zu installieren, und die Amerikaner seien angeblich nicht abgeneigt. Wie sehen Sie das in der Runde, Herr Rimmel?
Ja, vielleicht noch mal kurz zu dem vorgegebenen Frage. Also ich glaube, wir müssen auch über das jetzt mal schauen. Und im Moment sind ja noch 101 Geiseln im Gaza. Die Hezbollah war seit dem 8. Oktober nicht bereit, ihre Waffen stilllegen zu lassen. Wenn wir da überhaupt einen Schritt weiterkommen wollen, dann muss man da erstmal anfangen, weil sonst wird auch nicht diese israelische Regierung, auch nicht eine kommende israelische Regierung bereit sein, überhaupt in englische Art von Verhandlungen durchzugehen, sondern man wird sich nur von einem Konflikt zu dem nächsten angeln. Und es wird weder vor die Israelis noch vor die Palästinenser eine Zukunft geben. Und vor die jetzige Eskalation, klar, Israel sieht im Moment nach dem 7. Oktober, wo sie schwer verletzt war und man hat das Gefühl gehabt, Israel wird sich da nicht davon wiederholen können oder erhöhen können, hat sie jetzt geschafft durch der relative schnelle Ausschaltung der Hezbollah innerhalb von 14 Tagen. Wir haben alle die Pager-Aktion mitgesehen und die Tötung von Nasrallah. Und man hat jetzt das Gefühl, man muss jetzt zurückschlagen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Hamas und Hezbollah werden nicht von irgendwo finanziert, sondern ganz direkt von Iran, der diese Proxys wie die Houthis und die iranische Milizen im Irak oder in Syrien nutzt, um Israel zu schlagen mit drohenden Raketen. Die kommen nicht nur aus dem Südlibanon, sondern kommen aus Jemen, kommen aus Syrien, kommen aus Irak täglich. Und das ist eine reale Bedrohung, die Israel auch als solche sieht. Und deswegen sehen wir hier auch eine weitere Eskalation, eine regionale Krieg, auch eine direkte Auseinandersetzung mit dem Iran als fast unausweichlich. Und wir sehen gerade die Konsequenzen hier.
Sehen Sie da auch eine mögliche Ausweitung noch mit globaleren Akteuren? China, Russland, auch Russland und Syrien haben offenbar einen Beschuss gestartet in den letzten Tagen von Syrien aus. Dass da möglicherweise noch ganz andere Interessen auf diesem Schlachtfeld ausgespielt werden oder durchgesetzt werden sollen?
Ja. Also man sieht jetzt auch schon in der jetzigen Situation auch Iran, die Verbindung, die Iran zu Russland hat, sind ja bekannt, auch in dem russischen Angriff auf die Ukraine. Also wir sehen da mehrere Verbindungen auch mit weiteren Weltakteuren, und wir sehen da die große Auseinandersetzung auch mit der Rolle der kleinen USA in diesem ganzen Konflikt. Und deswegen dürfen wir nicht denken, dass diese Parteien für sich alleine stehen und Israel aus dem einen oder anderen Grund bekämpfen, sondern da ist noch andere Kräfte dahinter. Na klar, Iran als eine größere Gegner Israels, aber auch noch andere Akteure, die da mitspielen wollen.
Kai Ombas, sind die Vereinten Nationen da eine Hoffnung für Vermittlung, wenn der UN-Generalsekretär von der israelischen Regierung als unerwünschte Person bezeichnet wird, obwohl er den Angriff des Iran auf Israel verurteilt hat?
Na eben, das ist eben das Problem, gerade auch unter dieser Regierung. Das ist ja eine besondere, sagen wir mal, Steigerung der Position Israels zu den Vereinten Nationen, die oft von Israel als anti-israelisch gesehen wird, sehr undifferenziert, weil ich habe ja schon den Internationalen Gerichtshof erwähnt, wo Israel in einem anderen Verfahren Südafrika gegen Israel wegen eines angeblichen Genozids in Gaza ja einen israelischen Richter benannt hat, nämlich den sehr angesehenen Richter Barak. Also Israel kooperiert ja mit dem Internationalen Gerichtshof. Insofern ist das auch immer sehr undifferenziert, wenn man die Vereinten Nationen, die ja eine riesige Organisation sind, als in ihrer Gesamtheit anti-israelisch betrachtet und den Generalsekretär, der diese gesamte komplexe Organisation repräsentiert, auslädt. Ich würde da gerne mal die Meinung von Herrn Rimmel dazu wissen. Israel verhält sich ja nicht nur in diesem Fall, aber auch sonst, und das ist für uns auch sehr frustrierend, die wir mit Israel viel zu tun haben, mit israelischen Kollegen, fast wie ein Paria-Staat. Warum ist man so feindlich gegenüber der UN und lädt sogar den Generalsekretär, erklärt ihn zur Persona non grata? Das ist diplomatisch sozusagen der Worst Case. Das macht man eigentlich mit wirklichen Feinden des Staates.
Herr Rimmel, von wem lässt sich Israel oder Israels Regierung etwas sagen? Nur von den USA?
Im Grunde genommen schon. Die USA als wichtigste Verbündete, auch was die Lieferung von Waffen, aber auch in anderen Zusammenhängen wirtschaftlich ist die USA der Verbündete, an dem Israel, na klar, am meisten hängt. Und die Situation, was auch Herr Hamus gerade genannt hat, das ist so, dass Israel seit vielen Jahren das Gefühl hat, und das Gefühl hat sich weiter verbreitet, auch außerhalb der Regierung, dass die gerade jetzt hier in Israel an der Macht ist, dass die UN und andere multilaterale Organisationen eher unterwandert sind, gegen Israel sind. Das sieht man in vielen Entscheidungen. Auch die Gleichsetzung von Sinwar, also der Führer von Hamas, der jetzige Führer von Hamas, und Netanyahu hat hier vor sehr große Kritik geführt, und man hat das Gefühl, man hat das in dieser Organisation nur damit zu tun, Israel entgegenzusetzen. Das ist na klar nicht immer die Wahrheit, aber das ist das Gefühl, das hier sehr weit verbreitet ist, und das ist auch das Ergebnis dieser jetzigen Entscheidung gegenüber den Herrn Guterres.
Herr Ambos, man kann natürlich auch die Traumatisierung der israelischen Gesellschaft nach den Angriffen der Hamas vor einem Jahr sehr gut verstehen. Der größte Angriff, das größte Pogrom nach dem Ende der Shoah. Wenn die israelische Regierung damit die Geschichte erzählt, dass der Staat Israel ständig in seiner Existenz bedroht ist und eigentlich nur die Sprache der Gewalt helfen kann, dann ist es ja schon fast eine paranoide Situation, die verhindert, dass überhaupt irgendetwas an Vereinbarungen, an tragfähigen Vereinbarungen für die Zukunft getroffen werden kann.
Also erstmal finde ich dieses Identitätsverlustgefühl absolut nachvollziehbar. Das kann ich nachvollziehen. Gerade bei Israel mit diesem Angriff vom 7. Oktober, und das höre ich ja auch von meinen israelischen Kollegen, durchaus kritischen Kollegen, die gar nicht mit dieser Regierung eigentlich nichts zu tun haben, die eher mit der Arbeiterpartei waren und mit Oslo und so weiter. Das hat natürlich Israel sehr erschüttert. Das muss man sehen, das stimmt. Aber andererseits ist die Sache natürlich viel komplexer, was das Völkerrecht angeht und was dieses... Jetzt hat der Herr Rimmel eben von der Gleichsetzung gesprochen. Er spielt wahrscheinlich an auf die Anträge von Haftbefehlen des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs wegen möglicher Straftaten in Gaza. Anträge, über die noch gar nicht entschieden ist, in einem Verfahren sehr komplexer Art, wo sich mehrere Staaten geäußert haben, die USA, ganz viele israelische Organisationen, auch Deutschland. Und wo insgesamt Anträge gegen 5 Personen gestellt wurden. Einer davon ist Herr Netanyahu, ein anderer Herr Gallant und 3 Hamas-Führer, von denen 2 inzwischen tot sind, unter anderem auch Hania. Und jetzt ist halt der Schlimmste von denen noch am Leben und ist nach der Tötung der anderen der Chef der Hamas geworden. Aber es ging hier nie um eine Gleichsetzung. Es sind ganz verschiedene Taten, die denen vorgeworfen werden. Man müsste das dann mal lesen, bevor man sowas sagt, nämlich den Antrag, das ist alles öffentlich. Das ist keine Geheimwissenschaft. Es geht um gewisse Vorwürfe von Straftaten in Gaza. Die müssen dann, wenn ein dreiköpfiges Richtergremium überhaupt diese Anträge zulässt, weiter behandelt werden. Und das wird ein sehr, sehr komplexes Verfahren.
Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig, den Vorwurf, der ja auf Demonstrationen weltweit erhoben wird, Israel betreibe Völkermord im Gazastreifen, nachzuweisen. Auf der anderen Seite muss man die Frage stellen, handelt Israel mit diesen gewaltigen Angriffen, mit der Zerstörung des Gazastreifens, nun auch mit den Bombardierungen im Libanon, mit den großen Fluchtbewegungen angemessen auf den Überfall der Hamas, der natürlich zu verurteilen ist?
Frau Kolkmann, wenn ich Sie jetzt hier berichtigen muss, es geht nicht um den Vorwurf des Völkermords bei den Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das ist was anderes als der Internationale Gerichtshof. Das sind 2 verschiedene Gerichte. Es geht um den Vorwurf des Völkermords in dem Verfahren Südafrika und andere Staaten gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Das ist ein Verfahren. Und dann haben wir die Gutachten. Und dann haben wir eben ein Verfahren wegen möglicher Straftaten. Da geht es um Kriegsverbrechen, mögliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazakrieg. Und um auf Ihre Frage zu antworten, natürlich... aus meiner Sicht, aber auch das ist nicht unumstritten, hat Israel das Recht, sich selbst zu verteidigen, obwohl die Hamas ein nichtstaatlicher Akteur ist und das gar nicht so banal ist, ein Selbstverteidigungsrecht zu begründen. Das wird in Deutschland immer so angenommen, aber das kann man vertreten. Und dann gibt es ein Recht der Selbstverteidigung, aber dieses Recht der Selbstverteidigung ist an die Grenzen von Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit gebunden. Der Teufel steckt im Detail. Da muss man jeden Fall einzeln untersuchen. Und das können wir heute nicht lösen. Und es ist sowieso schwer zu lösen aus der Ferne, weil man viel zu wenig Faktenkenntnis hat. Aber das Erste, was wir machen müssen, ist das stärker differenzieren. Und das Völkerrecht bietet einfach einen Rahmen, an der sich die Konfliktparteien halten sollten. Und Israel ist ja kein Staat, was per se das Völkerrecht ablehnt. Das israelische Militär, mit dem ich auch schon mal gearbeitet habe, hat immer gesagt, wir halten uns ans Völkerrecht. Dann kann man darüber diskutieren, ob das stimmt und muss die einzelnen Fälle betrachten. Aber es kann nicht sein, dass wir in einer solchen Diskussion den rechtlichen Rahmen, den das Völkerrecht vorgibt, völlig ignorieren.
Dass das Ganze natürlich lange dauert, hochkompliziert ist, Sie haben es jetzt gerade umrissen, Herr Ambros, das ist das eine. Das andere ist die aktuelle hochexplosive Situation und jeden Tag sterben Menschen oder sind auf der Flucht. Und dieses gilt es ja möglichst schnell zu stoppen. Die Diplomatie soll jetzt ihre Chance haben. Wer bitte kann das? Und welche Allianzen wären da wünschenswert, Herr Mushabash?
Ich beantworte Ihre Frage, aber ich wollte nur ganz kurz auf das Völkerrecht kommen. Prinzipiell haben die Völker, die besetzt werden, das Recht, sich zu verteidigen gegen ihre Besatzer. Das wird ja in Israel natürlich auch nicht gerne gesehen. Ich bin nicht ein Befürworter der Gewalt, Widerstandes, sondern ich sage das allgemein. Wer soll das dann machen? Wenn Israel und die anderen Staaten keine Waffen bekommen, dann hätten wir ein Instrument. Zweitens, die amerikanische Administration ist ein bisschen zu schwach. Die haben viele Sachen auch eingeleitet, müssen die zurückziehen, um sich nicht irgendwie die Politik mit Netanyahu zu verderben. Netanyahu wartet auf Trump und möchte natürlich auch seine Politik fortsetzen, bis es normalerweise dahin geht, dass Jordanien dann Teil des Palästina-Gebietes sein würde. Wer kann das jetzt im Grunde garantieren? Wir sprechen über Möglichkeiten eines Friedens. Und ich sage immer wieder, wir müssen zum Kernpunkt kommen. Der Kernpunkt ist dieses Palästina-Problem. Hier gibt es zwei Ansprüche zweier Völker auf das gleiche Gebiet. Und deshalb sind beide dazu verdonnert, gemeinsam oder nebeneinander zu leben. Die Weltöffentlichkeit hat eine große Verantwortung. Deutschland wird trotz aller Schwierigkeiten und Kritik an ihrer Nahostpolitik immer noch in den arabischen Staaten gerne gesehen. Also Deutschland hat schon eine Funktion, weil eben die Beziehung zu Israel sehr gut ist und zu den arabischen Staaten.
Wir haben nun, Herr Mushabash, in den letzten Tagen gab es ja Gespräche auch innerhalb der EU und haben Frankreich und Deutschland sich ja auch verständigt. Aber auch die G7 hat deutlich Stellung genommen. Ist das schon ein starkes Zeichen für mögliche Absicherung von Gesprächen auch?
Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt muss natürlich erfolgen, vertieft werden und letzten Endes muss ein diplomatischer Druck ausgeübt werden, der nicht öffentlich stattfindet. In dem Augenblick, wenn etwas öffentlich Druck gesetzt wird, dann weigern sich ja auch diese Länder. Die arbeiten einfach nach alttestamentarischen Musterwerten, die fühlen sich beleidigt und. Das heißt, die Diplomatie muss Diplomatie bleiben und dann muss man Ergebnisse vorweisen. Das Problem ist, dass all dieses ohne Kenntnisnahme und ohne Einbeziehung der palästinensischen Bevölkerung geschieht. Sie sind eigentlich keine Akteure mehr und es muss irgendwann Gespräche stattfinden und ermöglicht werden zwischen Israelis und Palästinensern auf Augenhöhe.
Sie haben, Herr Mushabash, eben aber auch gefordert, es dürften keine Waffenlieferungen an Israel mehr erfolgen. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Verteidigungsanlagen, Iron Dome, die ganzen Systeme, die aufgebaut worden sind und die ja verhindert haben, dass Tel Aviv möglicherweise in großen Teilen zerstört worden wäre, das ging nur mit der Hilfe der Amerikaner, finanziell und technisch. wenn man all dieses verbieten würde, wäre möglicherweise Israel irgendwann auch schutzlos diesen Angriffen ausgeliefert. Herr Rimmel, kann man das wollen?
Das kann man definitiv nicht wollen. Ich glaube nicht, dass die USA das akzeptieren wird. Ich glaube auch nicht, dass die jetzige Administration oder auch eine nachfolgende Administration das so sehen wird. Ich glaube auch nicht, dass die Europäische Union, auch nicht Deutschland, das akzeptieren wird oder kann. Die Sicherheit von Israel gehört ja auch in Deutschland zur Staatsräson, auch in anderen Ländern. Na klar, muss Israel auch was dafür tun, damit sie sicher bleibt. Und ich habe es schon eingangs gesagt, diese Wunde des 7. Oktober sitzt in Israel so fest, dass man auch ohne Unterstützung von anderen Ländern im Endeffekt beschlossen hat, seine Sicherheit vor jeglichem Preis auch zu schützen. Und das ist, was wir gerade sehen. Wenn Iran seit vielen Jahren, das ist nicht seit gestern, ein Atomprogramm aufbauen will, um Israel zu vernichten, dann ist das etwas, was Israel nicht ignorieren kann. Und nach dem 7. Oktober, mit allen Kenntnissen, die wir auch heute wissen, mit der Unterstützung von Hamas, von Hezbollah, von Houthis und anderen Proxys in der Gegend, ist das noch akuter geworden, als es schon vorher war.
Herr Mushabesh hat eben gesagt, der Schlüssel zum Frieden ist das Ende der Besatzungspolitik Israels. Wenn Sie jetzt sagen würden, ein Schlüssel, um Frieden in Gang zu setzen, um Verhandlungen in Gang zu setzen, um Sicherheiten für die Menschen zu schaffen, wo läge der nach Ihrer Meinung? In den USA oder auch in Peking?
In den USA und in der Europäischen Union. China ist so weit weg. Die sind nicht involviert, sie kennen die Gegebenheiten nicht so gut wie die anderen. Von da aus ist China nicht geeignet. Aber wenn es da zu einer weiteren Eskalation kommt, dann wird sich Russland einmischen. Und das möchte ich auf keinen Fall haben. Dann hätten wir im Grunde einen Kriegszustand, der weiter Flächenbrände auch verursachen würde.
Sind im Moment, Herr
Amerika, ja.
Herr Amboss, sind im Moment doch viele Akteure im Hintergrund oder nicht ganz im Vordergrund mit im Spiel, die gar nichts anderes wollen als eine weitere Eskalation dieses Krieges?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die maßgeblichen Akteure, nämlich die USA vor allem, keine weitere Eskalation wollen, auch wenn man den USA vorwirft, auch gerade innerhalb der USA, dass das quasi immer nur Lippenbekenntnisse sind. Die Kritik von Biden oder die Kritik vom Außenminister an der israelischen Militärstrategie oder der Offensive, und gleichzeitig wird eben Israel massiv unterstützt. Es geht ja auch nicht nur um den Iron Dome, also es geht ja auch um Offensivwaffen. Es geht ja, diese Diskussion haben wir in Deutschland ja auch, ja. Es geht ja um Waffen, die eventuell zu Verbrechen benutzt werden, leider Gottes, sei es in Gaza oder sei es im Libanon. Und das können wir jetzt hier nicht analysieren, ob es Völkerrechtsverletzungen gibt, aber die kann es geben. Und für mich ist, da bin ich mit Herrn Mushabesh, vielen Analysten schon einer Meinung, wir können dieses Problem nicht lösen ohne die Grundfrage der Selbstbestimmung der beiden Völker auf diesem Gebiet. Das haben uns natürlich die Engländer eingebrockt, sozusagen als Kolonialmacht, und damals 1948 UN-Teilungsresolution. Man darf nicht vergessen, die Araber haben ja nie, gab es ja die Palästinenser in denen so noch gar nicht, dieser Teilung zugestimmt. Die war damals schon zugunsten Israels verglichen mit den Siedlern, die es da gab. Und wir kommen einfach nicht darum herum und sind jetzt natürlich in einer fast ausweglosen Lage, weil es natürlich völlig undenkbar ist, eine Zwei-Staaten-Lösung zu haben. Also es wird quasi immer noch so auch in Deutschland vor sich hergetragen, aber das geht ja schon praktisch nicht. Sie können, welches Territorium soll denn Palästina haben, wenn sie in der Gaza ist völlig zerstört und das Westjordanland ist über 50% von Siedlern übernommen worden. Also übrigens, das sind ja Siedlungen, das sind ja massive Betonsiedlungen. Das sind ja nicht irgendwelche Hütten. Das kann man also auch gar nicht wieder sozusagen alles zurückbauen. Deswegen ist die Situation in den letzten Jahrzehnten in auch irgendwie in eine Sackgasse gefahren worden. Und das ist sehr schwer, aus dieser Situation herauszukommen.
Wir haben eben, ich fasse mal zusammen, gehört von Ihnen, eine Initiative sollte von den USA und der Europäischen Union vielleicht möglichst gemeinsam ausgehen. Aber am Ende geht es um ein Zusammenleben von Palästinensern und Israelis in diesem Staat Israel. Herr Amboss, Sie haben das gerade beschrieben, die Zwei-Staaten-Lösung ist im Prinzip tot. Der menschliche Faktor über Generationen, Hass, Gewalt, Mord, Krieg, Vertreibung von dem angestammten Haus, dem Geburtsort. Schon kleine Kinder sagen, sie wollen Frieden, aber die anderen umbringen. Ist das überhaupt in irgendeiner Weise realistisch zu glauben, dass das zu befrieden ist, wenn die Menschen dermaßen traumatisiert sind und auch ideologisch geleitet? Herr Rimmel, vielleicht zuerst.
Ja, ich glaube, wir sind wirklich davon weit entfernt, wie Sie selber sagen, von Frieden oder von einer Lösung dieses Konflikts. Ich glaube, der erste Schritt, so naiv oder so einfach es sich anhört, ist die Befreiung der Geisel, die Rückgabe der Geisel, der 101 Geisel, die nach wie vor seit dem 7. Oktober, also vielleicht fast einem Jahr, im Gazastreifen sind. Keiner weiß, wie es denn geht, ob sie noch am Leben sind. Das wäre ein erster Schritt, wenn man überhaupt weiterkommen will in dieser Situation. Alles andere sind Zukunftsszenarien, die wir verwerfen können. Wir wissen alle, welche Möglichkeiten es gibt und welche Möglichkeiten es nicht gibt. Und die wurden alle mehrfach in dieser Region debattiert und nochmal debattiert. Und na klar müssen wir dahin kommen, dass es hier Frieden gibt und Selbstbestimmung gibt. Aber ich glaube, der erste Schritt jetzt wäre, die Lage zu deeskalieren, eine Zurücksetzung der Hamas, eine Zurücksetzung der Hezbollah, das sind Terrororganisationen, und auch Iran klar zu zeichnen, dass eine Vernichtung Israels nicht möglich ist, und die Weltgemeinschaft darf es nicht akzeptieren. Ich glaube, nur von dort aus wird man da die nächsten Schritte einleiten können.
Herr Mushabash, wenn Sie auf den menschlichen Faktor schauen, in den Herzen der Menschen herrscht Krieg. Sie sind verletzt, und lässt sich das heilen? Lässt sich das in der Zukunft anders machen?
Nur mit der Zeit. Ich stelle erst einmal fest, weder Netanyahu noch Abbas sind die geeigneten Menschen, um einen Frieden miteinander abzuschließen. Als Pädagoge setze ich eigentlich auf die nächste Generation und übernächste. Wobei, 18-Jährige in Gaza haben schon 5 Kriege erlebt und durchlebt. 5. Ich bin hier nach Deutschland gekommen mit 20. Ich bin jetzt mittlerweile fast 80. Alle meine Generation in Deutschland haben keinen Krieg erlebt. Deshalb können wir auch Frieden, wir kennen den Frieden, die anderen kennen den Frieden überhaupt nicht. Willy Brandt wäre gescheitert, wenn er die Annäherungspolitik während des Krieges eingeleitet hätte. Ich sage es ganz offen, wir müssen eine Zeit der Ruhe haben, der Besinnung und des Innehaltens. Dann setze ich auf die nächste Generation, und zwar einen Frieden nicht zwischen der Politikern, sondern auf Augenhöhe in der Bevölkerung. Im Augenblick treffen sich Palästinenser in der Westbank oder in Gazastreifen nicht mit Israelis und umgekehrt. Die haben unterschiedliche Narrative. Und erst wenn sie sich kennenlernen, wenn sie ihre gegenseitige Narrative kennen, glaube ich und hoffe ich, und deshalb arbeite ich weiterhin, auf eine friedlichere Zeit in der Zukunft. Im Augenblick kaum.
Herr Amboss, Sie haben das Schlusswort, bitte kurz. Eine Aufgabe für Generationen?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also wir sehen das ja auch in Deutschland. Wir sind ja alle extrem zurückgeworfen worden durch den 7. Oktober, weil auch in der jüdisch-palästinensischen Diaspora hat es ja extreme Verwerfungen und Brüche gegeben. Aber man kann natürlich schon mehr machen, als die Geiseln zu befreien. Das ist wichtig. Der Waffenstillstand wäre ein Weg jetzt. Und dieser Waffenstillstand, das muss man nochmal sagen, ist gefordert worden von den Verbündeten Israels und vom UN-Sicherheitsrat mit einer Resolution, die die Amerikaner unterstützt haben.
Und das wäre der Weg. An dieser Stelle müssen wir unseren Wortwechsel beenden. Danke, Kai Ambos, der Völkerrechtler von der Universität Göttingen, diskutierte mit dem Präsidenten der deutsch-palästinensischen Gesellschaft, Nazim Mushabash, und mit Michael Rimmel, dem Leiter des Israel-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung. Danke für die Diskussion und danke an Sie fürs Zuhören, sagt Birgit Kolkmann.